Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Und das, was ich heute machen möchte, und diesmal auch nur ich, ist ein besonderes Konzept, was wir schon ein-, zweimal in diesem Podcast hatten. Wir nennen es einfach mal Summer School. Es geht darum, dass wir große Fragen klären, und zwar so deutlich und so klar wie möglich. Zweimal hatten wir das schon. Einmal, wie funktioniert eigentlich ChatGPT? Als erste, naja, Summer School, auch wenn die natürlich noch bis in den Herbst hineinragen wird und vielleicht sogar, weil sie so nachgefragt ist, noch weitergehen wird über den Sommer hinaus. Aber einmal haben wir ChatGPT erklärt und einmal sind wir tiefer eingetaucht da hinein, was eigentlich künstliche Intelligenzkritik bedeutet, Kritik an der künstlichen Intelligenz. Das Thema heute ist eines, was nicht nur sehr häufig nachgefragt wurde, sondern was am Horizont erkennbar zu den, sagen wir mal, erklärungsreichsten, erklärungswürdigsten und auch erklärungsnotwendigsten Themengebiete überhaupt gehört. Wie funktioniert eigentlich Quantum Computing? Quantencomputer, das hat man zumindest schon mal am Rande gehört, aber je tiefer man reinschaut, desto schwieriger wird nachzuvollziehen, was dort eigentlich genau geschieht. Und deswegen möchte ich diese Podcast-Sendung auch mit einer Art Triggerwarnung versehen am Anfang. Warum? Eigentlich ist Tech, KI und Schmetterlinge ja eine sehr technische, vielleicht ein bisschen hier und da mal mit blumigen Metaphern arbeitende Sendung, aber normalerweise versuchen wir hier klar und präzise und nachvollziehbar und strengstens an wissenschaftlichen Kriterien entlang zu formulieren. Das ist ebenso in dieser Sendung mit einem ziemlich großen Aber. Denn rund um die Quantenwelt insgesamt und deswegen auch Quantum Computing, rund um Quantenphysik gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Punkten, die sich esoterisch anhören, magisch anhören, kaum verständlich sind, wenn man nicht, sagen wir mal, annimmt, dass da draußen irgendetwas ist, was wir noch überhaupt nicht verstanden haben, was sich unter Umständen wirklich anfühlen kann wie Zauberei. Zumindest für diejenigen, die, wie die allermeisten Menschen, Quantum Computing noch nicht voll durchdrungen haben oder Quantenphysik insgesamt noch nicht voll durchdrungen haben. Es geht ja also in dieser Sendung das Wissen über Quantum Computing von sehr wenig auf etwas weniger sehr wenig hochzuhieven. Wir sind, was die Quantensituation angeht, insgesamt noch als Menschheit Leute, die im Dunkeln tappen. Diese Vorrede vorausgeschickt, ist es trotzdem nicht so, als könne man dieses Feld völlig ignorieren. Ganz im Gegenteil, gerade auch durch künstliche Intelligenz haben wir in den letzten Jahren Fortschritte gemacht beim Quantum Computing, die nicht mehr nur interessant, nennenswert oder PR-würdig sind, sondern die erkennen lassen, dass in naher bis mittlerer Zukunft Quantum Computing eine sehr entscheidende Rolle in der digitalen und deswegen auch in der nicht digitalen Welt spielen wird. Wenn man über Quantum Computing anfängt zu sprechen, dann hat man sofort ein gewisses Problem, weil ganz viele Dinge, die man sagt, so absurd klingen, dass sie eigentlich irgendwie so Science Fiction sein mögen. Ja, das ist irgendwie eine Raumschiff Orion aus den 60ern. Leute denken sich was aus, irgendwelche Begriffe und begründen dann das Warp 4, dreimal so schnell ist wie Lichtgeschwindigkeit und brechen alle Gesetze der Physik. Leider ist es tatsächlich, oder zum Glück ist es tatsächlich bei Quantum Computing so, dass es sich anhört wie Science Fiction, aber zumindest von den Ergebnissen her ganz real und echt und wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Vielleicht sind Quantencomputer mit das abgedrehteste, was die Menschheit jemals gebaut hat. Und das liegt einfach an der Art und Weise, wie sie funktionieren. Allerdings müssen wir für ein tieferes Verständnis nochmal weit zurück. Und dieses weit zurück geht bis ins 17. Jahrhundert hinein. Denn da lebte ein Mann namens Gottfried Wilhelm Leibniz. Und Leibniz ist etwas wie der Urahn, der Pate unserer heutigen digitalen Welt. Denn er hat kurz nach dem 17. Jahrhundert, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, 1703 nämlich, über ein Zahlensystem geschrieben, das nur aus zwei Zeichen bestand. 0 und 1. Das binäre Zahlensystem. Einfacher kann man eigentlich gar nicht werden. Und genau diese Einfachheit ist heute das Fundament unserer digitalen Welt. die Nullen und die Einsen. Das Digitale, da kommt der Begriff ja sogar her, der Zeigefinger, der zweite Finger, Digitus. Zwei Jahrhunderte später, mehr sogar, im 20. Jahrhundert wird aus diesem Digitalen, aus diesem 0 und 1 das Bit. Strom an oder Strom aus, das ist die Repräsentation, wie 0 und 1 im Computer gespeichert werden, nur in milliardenfacher Kombination. So funktionieren alle klassischen Computer bis heute. Alle Geräte, alles, wo Chips drin sind, alles, wofür man Strom braucht und mit dem man rechnen kann, funktioniert bisher nach diesem binären, nach diesem digitalen Prinzip mit 0 und 1. Das heißt, ein Computer ist eigentlich eine riesige Maschine, die extrem schnell Schalter umlegt oder ausliest oder nacheinander aufeinander abstimmt. Er arbeitet Schritt für Schritt und genau in diesem Schritt für Schritt liegt auch eine gewisse Grenze. Nun haben wir die Quantenphysik. Die Quantenphysik, das muss man vorausschicken, ist von uns noch nicht voll verstanden. In den 1920er und 1930er Jahren haben eine ganze Reihe von Physikern daran gearbeitet. Niels Bohr zum Beispiel, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, ja genau der von Schrödingers Katze. Und die haben entdeckt, dass die Natur auf der allerkleinsten Teilchenebene, teilweise noch unter Atomen, ganz andere Regeln hat. Und zwar Regeln, die sich unserem Weltverständnis entziehen. Und zwar sogar dem Weltverständnis von Leuten, die im Zweifel relativ genau Bescheid wissen. Das ist die Quantenphysik. Das Beispiel, das berühmteste Beispiel dazu, was man kennen muss, ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das ist, glaube ich, auch Schulstoff, verpflichtender Schulstoff in Deutschland. Und das basiert ganz einfach darauf, dass man zwei Teilchen, zum Beispiel Elektronen, durch zwei schmale Schlitze schießt. Dieses Doppelspaltexperiment zeigt die Absurdität der Quantenwelt ziemlich gut. Man schießt Elektronen, winzige Teilchen also, auf eine Wand mit zwei schmalen Schlitzen. Und dahinter ist ein Schirm, wo man sieht, wo die Elektronen landen. Wenn man jetzt nicht hinschaut, wenn man aus dem Raum geht und gar nicht misst, wo die Elektronen langfahren, dann verhalten sich die Elektronen wie Wellen. Sie gehen also durch beide Schlitze gleichzeitig. Sie überlagern sich und auf dem Schirm entsteht ein Muster aus hellen und dunklen Streifen. Wenn man aber misst, durch welchen Schlitz das Elektron geht, dann ändert sich genau das. Das Interferenzmuster verschwindet und die Elektronen verhalten sich wie Kügelchen, also fliegen nur durch einen Schlitz. Das ist der Grund, warum man sagt, dass sich Elektronen entweder als Welle oder als Teilchen verhalten können. Und das Krasse ist, das verändert sich je nachdem, ob man es beobachtet oder nicht, ob man es misst oder nicht. Das wiederum bedeutet, die Elektronen scheinen irgendwie zu wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Und genau das ist diese Quantenwelt. Teile sind gleichzeitig Welle und Teilchen. Und erst die Messung zwingt sie, sich festzulegen. Die Beobachtung verändert die Welt. Das ist eigentlich ein philosophisches Prinzip. Und das ist nicht irgendwie nur paradox, irgendetwas, was man auflösen könnte, wenn man die richtige Lösung hat. Ach so, ach ja, jetzt verstehen wir alles, wie das in der Physik schon häufiger der Fall war, wo man im Nachhinein begriffen hat, ach ja, das verhält sich ganz logisch, wenn diese und jene Regel da ist. Das ist vor allem in einigen anderen Ausprägungen nicht mehr nur paradox, sondern eigentlich absurd. Es scheint gegen die Gesetze der Physik zu verstoßen, beziehungsweise einer völlig anderen Physik zu folgen. Die Quantenwelt ist also erstmal eine Realität, die uns sagt, etwas kann zwei Zustände gleichzeitig haben. Diese Quantenwelt nun, die hat Physiker und Physikerinnen von Anfang an nicht nur verwirrt, sondern auch herausgefordert. Und gleichzeitig haben Leute angefangen, dieses Potenzial da drin zu sehen. Ganz konkret hat Richard Feynman, einer der wichtigsten Physiker des 20. Jahrhunderts, in den 1980ern eine Frage gestellt, die eigentlich als Fundament des heutigen Quantum Computings gilt. Er hat nämlich gesagt, ja, wenn die Natur selbst quantenmechanisch funktioniert, warum rechnen wir dann nicht auch so, wenn wir entsprechende Modelle zur Berechnung brauchten? Das bedeutet, alle Simulationsangelegenheiten, hat er vorgeschlagen, soll man doch auf die gleiche Art, nämlich in der Quantenphysik, simulieren, wie es auch in der Natur vorzukommen scheint. Das ist der Grundstein von Quantum Computing. Und jetzt brauchen wir vom tieferen Verständnis gewissermaßen den Dreiklang der Quantenwelt. Das ist ein quantenphysikalischer Dreiklang. Und das mag sich erstmal ein bisschen kompliziert anhören, aber keine Sorge, es ist noch viel komplizierter. Ich versuche trotzdem, das ein bisschen zu vereinfachen. Das Herzstück erstmal, das gehört noch nicht zu diesem Dreiklang, ist das Qubit. Das Qubit ist ein Quantenbit, das ist die Informationseinheit des Quantum Computing. Sowas wie bei klassischen Computern Bits, eben wie es bei Leibniz irgendwann 0 und 1 war, so nennt man es beim Quantum Computing Qubit. Ein klassisches Bit nun kennt zwei Zustände, an oder aus, 0 oder 1. Ein Qubit allerdings, das kennt zwar auch zwei Zustände, aber es kann diese beiden Zustände, gewissermaßen die 0 und die 1, gleichzeitig haben. Manchmal in besonderen Situationen funktioniert das sogar nach Wahrscheinlichkeiten und nach einer gewissen Balance, also 30% 0 und 70% 1. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass ein Qubit zwei Zustände gleichzeitig haben kann und das nennt man Superposition. Das ist der erste Teil des Dreiklangs und das muss man verstehen. Warum? Weil wir, wenn wir mit binären Codes arbeiten, 0 und 1, natürlich eine gewisse Limitierung haben. Wenn man das bildlich sagen sollte, ist diese Superposition eine Art schwebender Zustand. Während ein Bit funktioniert wie ein Lichtschalter, ist entweder an oder aus, ist ein Qubit ungefähr wie eine Münze, die in der Luft rotiert. Sie ist gleichzeitig Kopf und Zahl und erst wenn man hinschaut, erst beim Landen, entscheidet sich, was genau. Das ist der erste Punkt des Dreiklangs, die Superposition, diese Gleichzeitigkeit. Der zweite Punkt gehört zu den bizarrsten Dingen, die wir überhaupt kennen auf dieser Welt. Schon Einstein war davon mehr als nur irritiert. Das bedeutet nämlich, dass zwei Qubits, eigentlich sogar zwei Teilchen, wie Elektronen zum Beispiel, miteinander verschränkt sein können. Die sogenannte Verschränkung, die kann man auf verschiedene Arten und Weisen erzeugen. Aber wenn man zum Beispiel mit einem Laser zwei Teilchen beschießt oder die auf die richtige Art und Weise miteinander interagieren lässt, diese zwei Teilchen, dann sind sie verschränkt. Und das bedeutet, dass sie sich exakt gleich verhalten, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Ob sie jetzt einen Meter voneinander entfernt sind nach der Verschränkung oder 100 Lichtjahre, das ist völlig irrelevant. Sie verhalten sich exakt gleich. Das bedeutet, wenn man das eine Teilchen misst, kann man genau sagen, was das andere Teilchen gerade tut. Albert Einstein sprach von der spukhaften Fernwirkung. Und er war auch deswegen davon irritiert, weil da ja irgendetwas so nach menschlichem Verständnis in schneller als Lichtgeschwindigkeit transportiert werden müsste. Es ist wahrscheinlich am Ende nicht so, es gibt eine Reihe von Vermutungen, aber tatsächlich ist diese Verschränkung etwas, was wir uns überhaupt nicht erklären können und was höchst esoterisch daherkommt. Erst recht, weil egal ist, wie weit diese Teilchen auseinander sind. Das wiederum eröffnet fürs Quantum Computing erhebliche Möglichkeiten, weil zwei klassische Bits, die haben wenig miteinander zu tun, beziehungsweise sind sie vollkommen unabhängig. Zwei verschränkte Qubits, also Teilchen, die zum Beispiel in einer Superposition sind, die sind wie eine Art siamesische Zwillinge im Universum. Was dem einen passiert, passiert dem anderen sofort. Und mehr noch, man kann sogar, zumindest theoretisch und in Ansätzen heute schon, mehrere Qubits miteinander verschränken. Das bedeutet, man misst das eine und weiß sofort, was die anderen tun. Das ist für die Multiplikation und die Skalierung von Berechnungen extrem interessant. Der dritte Punkt des Dreiklangs ist die Interferenz. Das ist ungefähr eine Sortierung der Möglichkeiten. Denn die Interferenz ist eine Eigenschaft, die wir vielleicht kennen von Wellen. Wellen, wenn sie aufeinander prallen, dann verstärken sie sich an bestimmten Stellen und an anderen löschen sie sich aus. Und ungefähr so ist das auch bei Quantenzuständen. Da, wo sich Wellen treffen, verstärken sie sich entweder oder löschen sie sich aus. Und Interferenz ist nun eine Methode, wie man die Berechnung in der Quantenwelt so aufsetzt, dass am Ende die richtige Lösung durch so ein Wellenmuster verstärkt wird. Das muss man sich ungefähr vorstellen wie in einem Chor, wo die richtigen Töne deshalb immer lauter werden, weil alle Leute sie singen, beziehungsweise sehr viele Leute sie singen. Dieses Zusammenspiel, gewissermaßen die Quantensinfonie, Superposition, viele Möglichkeiten gleichzeitig, Verschränkung, Qubits, die perfekt zusammenarbeiten und Interferenz, die Auswahl der richtigen Lösung. Das ist die Sinfonie, wie und warum Quantencomputer so mächtig und so schnell sein können. Das also ist dieser Dreiklang, dieser physikalische Dreiklang, den man verstehen muss oder zumindest grob ahnen muss. Das sind die Besonderheiten, die die Quantenphysik gegenüber der klassischen Welt hat. Das an sich ist schon komplex und jetzt wird es aber zum Glück ein bisschen weniger komplex. Denn der nächste Punkt beschreibt eine Art Vorstufe von Algorithmen. Der Algorithmus ist ja nichts anderes als eine Verkettung, man könnte sagen ein Rezept, wie soll mit einem Datum umgegangen werden. Der Algorithmus ist das, was unsere heutige digitale Welt bestimmt, nämlich die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden. Mach erst dieses und dann das und wenn das höher ist als 100, dann mach jenes. Das ist ein Algorithmus und diese kleineren Teile des Algorithmus, die nennt man Gatter. Nun gibt es eben auch in der Quantenwelt Gatter. Und diese Quantengatter, diese Teile von Algorithmen, die können die Quanten manipulieren. Sie können sie zum Beispiel drehen oder kippen oder verschränken. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie eine winzige Rechenoperation. Wenn wir wieder von der Superposition des Qubits denken, also von dieser Gleichzeitigkeit, die Münze, die in der Luft ist, dann ist das Quantengatter sowas wie die Münze anzutippen, damit sie zum Beispiel die Drehrichtung ändert. Oder dass sie auf einmal absolut synchron, nämlich verschränkt, mit einer anderen Münze ist. Das bedeutet, diese verschiedenen Gatter sind Teile eines größeren Rezepts oder Algorithmus und werden Schritt für Schritt hintereinander getan. Nur, dass das eben gleichzeitig passieren kann. Denn hier kommen die Dimensionen der Quantenwelt. Dadurch, dass ich dann mehrere Dimensionen habe, habe ich mit einem Qubit zwei Grundzustände, aber durch Superposition und Verschränkung wächst dieser Zustandsraum exponentiell. Das bedeutet, schon mit einem Qubit kann ich viel mehr Zustände herstellen als mit einem klassischen Bit. Und diese Exponentialität, die geht halt so weit, dass wir mit 50 Qubits, das bedeutet mit 50 Teilchen, die perfekt funktionieren, mehr Zustände anzeigen könnte, als es Atome in der Milchstraße gibt. Das ist die Größenordnung, von der wir sprechen. Diese Gleichzeitigkeit ist auch der Grund, warum Quantum Computing in bestimmten Bereichen so unfassbar viel schneller ist. Sie müssen nicht jeden Zustand einzeln durchgehen. Sie berechnen viele Zustände gleichzeitig und nutzen die Interferenz, um die jeweils als falsch erkannten Antworten rauszulöschen und die richtigen zu verstärken. Wenn man eine Metapher finden wollen würde, dann ist der klassische Computer eine Art Marathonläufer, der einen Weg nach dem anderen abläuft und schaut, welcher ist denn der richtige, welcher führt mich ans Ziel. Der Quantencomputer funktioniert wie ein Nebel, der gleichzeitig alle Wege durchströmt und sich dann zum Schluss nur im richtigen Ausgang sammelt. Diese Gleichzeitigkeit ermöglicht es eben, bestimmte Rechenoperationen, nicht unbedingt alle Rechenoperationen, aber bestimmte Rechenoperationen extrem viel schneller durchzuführen. An dieser Stelle folgt ein kurzer Exkurs, weil die ganze Zeit die Rede ist von Quanten. Aber so richtig verstanden, was Quanten ganz genau sind und wie man die dazu bringt, in komische Zustände zu kommen, das haben vielleicht doch noch nicht alle. Es gibt interessanterweise, weil Quanten ja in der atomaren Ebene stattfinden, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit Teilchen oder eben Wellen zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Ansätze und die bekanntesten möchte ich einmal kurz umreißen. Dass wie heute Qubits am häufigsten hergestellt werden. Das ist über supraleitende Schaltkreise. Das sind Elektronenpaare in einem supraleitenden Material. Bisschen ärgerlich ist, dass man dafür extrem tiefe Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt braucht, minus 273 Grad. Daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Anfälligkeit. Der Qubit-Zustand wird dadurch winzige Stromschleifen oder Spannungen erzeugt. Die zweite Art, wie man versuchen kann, diese Teilchen sinnvoll in ein Qubit zu verwandeln, also zur Berechnung zu benutzen innerhalb eines Quantencomputers, sind sogenannte Ionenfallen-Qubits. Das sind einzelne Atome, zum Beispiel aus Calcium oder Barium, und diese Atome werden in einer Vakuumkammer gefangen, und zwar mit elektromagnetischen Feldern. Das heißt, man kann sie an einer bestimmten Position halten. Und dann kann man sie mit Lasern so reizen, dass man sie zum Beispiel in die Superposition bringt, oder wenn es zwei sind, kann man sie auch verschränken. Die sind ziemlich präzise und sehr stabil im Vergleich zu anderen Arten mit Quanten umzugehen, aber sie sind vergleichsweise schwer skalierbar. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, die genau so funktionieren. Also mit einzelnen Atomen, die mit Lasern in solche Zustände gebracht werden können. Eine dritte Variante sind Photonen-Qubits. Die haben den großen Vorteil, dass sie mit Raumtemperatur funktionieren und deswegen perfekt für die Kommunikation sein könnten, aber sie sind nur schwer für Rechenoperationen nutzbar. Trotzdem gibt es einige Firmen und auch natürlich Forschungseinrichtungen, die darauf setzen. Und schließlich gibt es einige noch ein bisschen exotischere Ansätze, wie zum Beispiel Spin-Qubits, Atom-Qubits mit Rydberg-Atomen oder topologische Qubits. Das sind Fachbegriffe, die ich jetzt gar nicht in der Tiefe erklären möchte, wo man aber sich im Hinterkopf schon mal sagen kann, okay, es gibt unterschiedliche Arten, diese Qubits herzustellen. Und das ist irgendwo zwischen Physik und bestimmten chemischen Eigenschaften von Materialien etwas, wo wir noch nicht genau wissen, was wird am Ende das Rennen machen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass irgendwann jemand gemerkt hat, ah wow, einen Chip mache ich am besten aus Silizium. Und zwar auf diese und jene Weise. Genauso wird das früher oder später mutmaßlich mit dem Quantum Computing sein. Und da findet jemand irgendwie irgendein Teilchen von irgendeinem Material oder aus irgendeiner Situation, wo klar ist, das ist für Quantum Computing am besten geeignet. Wir haben zwar gerade gehört, 50 Qubits würden mehr Zustände als Atome der Milchstraße erlauben. Ja, das wäre der gigantischste Speicher und Arbeitsspeicher und Prozessor, den man sich überhaupt vorstellen könnte, aber ich habe dazu diesen Begriff gesagt, perfekt funktionierend. Und genau das ist dieses riesige Problem beim Quantum Computing. Denn Quanten sind etwas wahnsinnig Labiles, beziehungsweise Quantum Computer, um präziser zu sein. Man könnte sagen, dass das Quantencomputer das empfindlichste Soufflé der Welt sind. Die brauchen absolute Ruhe, sie brauchen die perfekte Temperatur, sie brauchen keinerlei Erschütterung und trotzdem reicht schon ein klitzekleiner Luftzug oder die Erschütterung von irgendeinem LKW 25 Kilometer weiter und das ganze Ding fällt in sich zusammen. Krasser noch, bei klassischen Computern, die sind relativ fehlertolerant, das heißt, wenn man irgendwo so ein halber Arm abreißt, dann gibt es dafür Methoden, um trotzdem entspannt die Daten richtig zu verarbeiten. Bei Quantencomputern, da kann es sein, dass ein einzelnes Qubit irgendwo da am Ende des Ganges zusammenfällt und alles stürzt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. In der Fachsprache nennt man das Dekohärenz. Das bedeutet, ein Qubit verliert seinen Zustand, weil er so wahnsinnig empfindlich ist und irgendwo in der Umgebung irgendwas passiert. Das kann tatsächlich Wärme sein, ein zufälliges Magnetfeld, das können Vibrationen im Material sein oder sogar das bloße Rauschen der Elektronik, die das Qubit überhaupt steuert. Die Problematik ist, wie kriegt man die Fehler ausgemerzt? Und das ist nicht nur wichtig, weil die Qubits so fragil sind, sondern auch, weil diese Gleichzeitigkeit der Rechenoperation, diese Macht, die dahinter steht, automatisch bedingt, dass sich auch ein Fehler multiplizieren würde. Diese Fehler passieren dauert immer und ständig und deswegen müssen wir quasi mit den Stärken des Quantum Computings die Schwächen versuchen auszugleichen. Das bedeutet, bevor dieses ganze Kartenhaus zusammenkippt, versuchen wir, möglichst viele von diesen Berechnungen gleichzeitig zu machen, damit es nicht so schlimm ist, wenn eins versagt, beziehungsweise damit man einen Anhaltspunkt hat, was am Ende eigentlich richtig ist. Das bedeutet, wir messen einfach ständig die Qubits. Und jetzt könnte man ja sagen, Moment, gerade bei Qubits ist diese Messung doch etwas, was dramatisch in diesen Ablauf hineingreift. Ja, das stimmt auch. Und deswegen gibt es eine Art von spezieller Prüfung. Eine Art indirektes Prüfen. Die Fehlerkorrektur also funktioniert, indem man verschiedene Qubits miteinander kombiniert, dass sie zu einem einzigen großen logischen Qubit werden. Und wenn dann ein Fehler passiert, erkennt man das in den Mustern der anderen und kann den Fehler rückgängig machen, ohne das ursprüngliche Qubit direkt anzufassen. Das ist etwas komplex, vorsichtig gesagt, aber genau das ist die Quantum Error Correction. Allerdings ist es ein bisschen ärgerlich, dass man dafür unfassbar viele Ressourcen braucht. Tatsächlich ist der gegenwärtige Stand grob, dass wenn man einen Computer hat mit, sagen wir, 100 fehlerkorrigierten Qubits, dann braucht man dafür mehrere tausend oder sogar 10.000 reale Qubits, um mit ganz vielen Qubits gleichzeitig das Gleiche zu machen und indirekt zu prüfen und am Ende sicherzustellen, da kommt das Richtige raus und nicht irgendwas auf falsche Art und Weise zusammengefallen ist. Es gibt von IBM eine Berechnung, wo man sagen würde, dass für einen wirklich nützlichen Quantencomputer der zum Beispiel eine bestimmte Verschlüsselung knacken könnte, nützlich ist hier sehr weit gefasst, die RSA-Verschlüsselung zum Beispiel, da bräuchte man nicht grob 100 Qubits, sondern eher 1 Million fehlerkorrigierter Qubits. Allein schon dafür, dass wir die viele Instabilität von Quantum Computing irgendwie in den Griff bekommen. Das also ist erstmal die Basis, um zu begreifen, was, wo, wie Quantum Computing funktioniert. Sollte man das extrem verdichten, dann können Quantum Computer einfach deswegen so schnell rechnen, weil sie mehr als nur 2 Zustände gleichzeitig darstellen können und weil sie gewissermaßen Qubits miteinander verschränken, was man sich vorstellen muss wie eine Skalierung. Und das Ganze dann auch noch mit einer Form von Fehlerkorrektur, die das richtige Ergebnis schneller und einfach anzeigen kann. Wir haben in den letzten Jahren häufiger Meldungen gehört, die regelmäßig zum Beispiel von Google rausgeballert werden, wo so ein Muster dahinter steht. Und dieses Muster ist, ja, der neue Quantencomputer hat x Qubits, meinetwegen 75 Qubits, und er hat in 3 Sekunden eine Rechenaufgabe gelöst, für die ein normaler Supercomputer von heute 25.000 Jahre braucht. Das ist aus meiner Sicht in allererster Linie PR. Das ist meistens so, wie wir im Internet sagen, technically correct. Das heißt, es stimmt in dieser Präzision formuliert. Allerdings muss man es mit gewissen Einschränkungen versehen. Und eine dieser Einschränkungen ist, dass natürlich Quantum Computing bis heute noch nicht so krasse Ergebnisse nach sich zieht, dass man sagen könnte, die vielen Milliarden, die da reingeflossen sind, die haben sich schon 3-mal gelohnt. Das ist übrigens im Bereich künstliche Intelligenz etwas anders, weil hier Wertschöpfung schon relativ klar nachvollziehbar ist. Bei Quantum Computing sehen wir das in Ansätzen, aber noch nicht ganz. Und das ist einer der interessanten gesellschaftlichen und kommunikatorischen Gründe, warum wir solche Meldungen hören. Denn Quantum Computing braucht regelmäßig große Meldungen mit viel Power, damit der Geldfluss nicht versiegt. Und der Geldfluss ist notwendig, weil vollkommen klar ist, in 5, in 10, vielleicht auch erst in 15 Jahren könnten Quantum Computing das nächste oder überübernächste große Ding werden. Diese PR-Meldungen, die funktionieren relativ simpel, wenn man es sich genau anschaut. Quantencomputer haben ja bestimmte Eigenschaften. Und wenn man eine Rechenaufgabe ganz präzise auf diese Eigenschaften zielen lässt, dann kann man es schaffen, zum Beispiel bestimmte Zahlenspiele, die mit bestimmten Primzahlen oder Zufallszahlen funktionieren, für einen Quantencomputer ganz einfach zu machen, während sie für einen klassischen Supercomputer bedeuten, dass er erst 100 Milliarden Wege ablaufen muss oder noch viel mehr, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das bedeutet, diese PR-Meldungen, die sind in erster Linie PR-Meldungen, weil jemand hier eine Aufgabe genauso designt hat. Ja, das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, also um auf diesen Baum zu fliegen, braucht dieser Kanarienvogel 2 Sekunden und dieser Goldfisch 35.000 Jahre. Ja, das kann vielleicht richtig sein, vor allem auch, weil Goldfische gar nicht so gut fliegen können und erst ein paar Evolutionsschritte überspringen müssen, um das hinzubekommen. Aber so richtig fair ist es jetzt auch nicht. Tatsächlich ist der konkrete Hintergrund aber, dass Quantum Computing mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, gerade in der Art und Weise, wie sie mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel zusammenspielen oder mit Datenverarbeitung in extrem komplexen Modellen und Berechnungen, dass sie dort in nicht allzu langer Zeit einen extremen Mehrwert herstellen. Wie gesagt, in manchen Teilbereichen tun sie das heute schon, allerdings nicht in der Größenordnung, wie derzeit Geld investiert wird. Trotzdem halte ich es persönlich für absolut richtig, dieses Geld zu investieren. Das war ganz ähnlich wie mit künstlicher Intelligenz bis vor, sagen wir, 10 oder 15 Jahren.
Wir alle erleben, wie künstliche Intelligenz unseren Alltag verändert. Ob bei der Online-Suche als persönlicher Assistent, bei Optimierungen im Arbeitsalltag oder bei der Automatisierung von Produktionsprozessen. KI ist omnipräsent. Doch gerade bei sensiblen Daten und kritischen Prozessen stellt sich die Frage, wem vertrauen wir diese an? Genau da kommt Aleph Alpha ins Spiel. Aleph Alpha steht für souveräne und anwenderorientierte künstliche Intelligenz, made in Europe. Wie das geht? Aleph Alpha ist ein deutsches KI-Innovationsunternehmen, das 2019 mit der Mission gegründet wurde, KI-Basistechnologien für eine neue Ära souveräner KI zu erforschen und zu entwickeln. Das Team aus internationalen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Innovatoren erforscht, entwickelt und implementiert transformative KI-Lösungen. Aleph Alpha bietet einen Full-Text-Stack für generative KI-Systeme sowie schlüsselfertige Anwendungen, die höchste regulatorische Anforderungen selbst in stark regulierten Bereichen erfüllen. Soweit ist Aleph Alpha mittlerweile einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Weniger bekannt ist noch, dass Aleph Alpha mit Schwarz Digits gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität leistet. Genau diese digitale Souveränität ist es, die Schwarz Digits vorantreibt. Und zwar mit souveränen Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, sicherer Kommunikation und souveräner Workplace-Lösungen und eben künstlicher Intelligenz. Die Diskussion ist heute nicht mehr, ob wir KI nutzen, sondern wie wir sie souverän und sicher einsetzen. KI kann in Unternehmen wichtige Prozesse automatisiert steuern. Dazu ist es wichtig, dass sie richtig trainiert ist und auf die richtigen Daten zugreift. Und diese Daten sollten geschützt sein vor dem Zugriff Dritter. Und das bedeutet nicht nur, dass das Rechenzentrum in Europa steht. Um Daten, Prozesse und die Wertschöpfung der KI-Systeme unter der eigenen Kontrolle der Kunden zu behalten, bietet Aleph Alpha eine souveräne Technologie für die komplexe und kritische Wissensarbeit. Dabei legen die Entwickler großen Wert auf Transparenz, sodass Fachexperten, die mit der KI zusammenarbeiten, Ergebnisse nachvollziehen und überprüfen können. Dieser Human-in-the-Loop-Ansatz ist entscheidend für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Wer mehr über die Philosophie und Technologie hinter Aleph Alpha erfahren möchte, kann sich auf deren Webseite schlau machen.
Aber was kann Quantum Computing denn, wenn man bis jetzt nur bestimmte PR-relevante Berechnungen machen kann? So ganz stimmt das natürlich nicht, das ist unfair. Ganz im Gegenteil, es gibt heute schon Berechnungen, die so groß und so umfassend und so komplex sind, dass sie mit Quantencomputern einfach viel, viel schneller zu machen sind. Und es gibt auch im Bereich KI eine ganze Reihe von Ansätzen, dass zum Beispiel das sehr aufwendige, energieaufwendige, zeitaufwendige, rechenaufwendige Lernen mit künstlicher Intelligenz durch Quantencomputing sehr beschleunigt werden könnte. Aber das möchte ich nicht verhehlen. Es gibt natürlich, wie bei jeder Technologie und bei manchen ganz besonders, auch negative Folgen. Ich möchte sie nicht verschweigen, weil sie auch in der öffentlichen Debatte eine größere Rolle spielen. Und da ist ein Begriff ganz vorne mit dabei, wenn man über die ungünstigen Folgen reden wollen würde, nämlich der Q-Day. Der Q-Day oder der Quantentag, das ist der Tag, es ist ein theoretischer Tag, kein festgelegter, aber das ist der Tag, an dem ein Quantencomputer stark genug ist, um die derzeit gängigen, wichtigsten Verschlüsselungen in der ganz normalen digitalen Welt in einigermaßen okayer Zeit zu knacken. Wenn also nicht mehr nur eine PR-Meldung ist, wie ein bestimmter Sortieralgorithmus irgendwas schneller hinbekommen hat, sondern wenn ein Quantencomputer tatsächlich schafft, die Verschlüsselung von einer Bank so zu knacken, dass anschließend dort die Daten manipuliert werden können. Massenentschlüsselung von sensiblen Daten zum Beispiel in der Kombination mit künstlicher Intelligenz. Dieser Tag, vor dem haben manche Leute sehr große Angst, weil natürlich niemand sagt, erst recht nicht die Akteure, die im Quantencomputing, sagen wir mal, auch negative Absichten verfolgen, zum Beispiel aus Position der westlichen Welt, könnte das der Geheimdienst in China sein. Natürlich wird jemand, der nicht Gutes im Schilde führt, nicht öffentlich bekannt geben. Übrigens, wir haben gerade mit einem Quantencomputer folgende 7 verschiedenen Verschlüsselungsverfahren gehackt. Wir sind jetzt allmächtig im Netz. Ganz so schlimm wird es nicht kommen, denn tatsächlich gibt es heute schon Ansätze, die Dienste, und übrigens nicht nur der chinesische, sondern etwa auch die NSA nachverfolgen, die sagen, harvest now, decrypt later. Die sammeln heute schon Daten, die man vielleicht erst mit Quantencomputern überhaupt entschlüsseln kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht 100%, dass irgendwann die Kryptographie, also die Verschlüsselungsverfahren, die zum Beispiel auf bestimmten Zufallszahlen beruhen oder auf bestimmten Primzahlen beruhen, dass die von heute auf morgen mit einem Quantencomputer gehackt werden können. Ich sage wohlgemerkt, es ist nicht wahrscheinlich, weil es alles andere als ausgeschlossen ist. Aber wir haben in der Kryptographie, in der gesamten IT-Sicherheit schon seit vielen Jahren die Situation, und die wurde schon durch künstliche Intelligenz verschärft, dass wir eine ständige Balance haben. Und zwar eine Balance, die sich dadurch auszeichnet, dass nicht nur die Angriffsmechanismen immer härter und stärker und krasser und wirkmächtiger werden, sondern natürlich auch die Verteidigungsmechanismen. Das bedeutet, es gibt Leute, die heute schon daran arbeiten, selbst für Quantencomputer unknackbare Verschlüsselung zu bauen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, das hätten sie schon getan, aber so ganz sicher kann man sich da eben auch erst sein, wenn sie dem Realitätstest standhalten. Insofern gibt es natürlich auch Haltungen, die sagen, ja, Quantum Computing ist jetzt nicht nur eine Bedrohung, sondern auch tatsächlich eine große Gelegenheit, Sicherheit endlich völlig anders zu denken. Das bedeutet, übersetzt, dieser Q-Day ist etwas, was zwar ständig droht, wie so oft in der digitalen Welt, was aus meiner Sicht aber nicht zwingend zu diesem kompletten GAU führen wird, den manche Leute heraufbeschwören. Wenn wir von Gefahren, vor denen Menschen warnen, sprechen, dann können wir selbstredend nicht anders, als auch über Deutschland zu sprechen. Das Land, wo Technologie zuallererst aus Perspektive des Risikos betrachtet wird. Hier vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs in die europäische Perspektive. Ich glaube an die digitale Souveränität. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen unabhängiger werden müssen. Ich möchte das stark abgrenzen von Tech-Nationalismus, weil ich nichts davon halte, irgendwie so ein nationales Internet zu bauen. Aber wir sehen jetzt gerade mit Donald Trump, was es ganz konkret bedeuten kann, wenn wir sehr abhängig sind. Am Dienstag, den 26. August, hat Donald Trump auf Truth Social, seinem eigenen sozialen Netzwerk, eine Drohung veröffentlicht. Und er hat gesagt, Leute, wenn ihr unsere Digitalkonzerne aus den Vereinigten Staaten, die großartigen Tech-Konzerne, wenn ihr die irgendwie gängelt durch irgendwelche Regulierung, die uns nicht passt, dann ballern wir euch Zölle drauf. Habt ihr noch in Erinnerung, ne, wie krass das funktioniert? Das ist eine Drohung, die hat Trump ausgesprochen und man sollte sie ernst nehmen. Insofern gilt natürlich auch immer die Frage, wie ist das Potenzial von Quantum Computing? Wie ist das Potenzial von künstlicher Intelligenz? Und sind wir nicht eigentlich gezwungen, daran zu forschen und das zu heben? Und das Gute ist, wenn man von Deutschland spricht, dem Land, das Technologie als Risiko betrachtet, zu stark jedenfalls, dann gibt es da seit einiger Zeit nicht nur ein Umdenken, was ich sehr stark begrüßen möchte, sondern wir haben im Bereich Quantencomputing endlich mal, kann man fast sagen, einen ziemlich großen Vorsprung. Wir haben diesen Vorsprung nicht vor allen anderen Nationen auf der Welt. Es ist nicht so, dass Quantum Computing in Deutschland das Allersuperste auf der ganzen Welt ist. Aber wir gehören zu den Top 5, vielleicht sogar zu den Top 3 der Länder auf der Welt, was Quantum Computing angeht. Und das ist, sagen wir mal, im Bereich Social Media schon ziemlich anders. Insofern ist, was Wissenschaft angeht, wissenschaftliche Publikationen, was Patente angeht, was bestimmte Mechanismen angeht, die in der Tiefe zu verstehen, das ist in Deutschland, was Quantum Computing angeht, ziemlich weit vorne. Wenn wir uns näher anschauen, was da für Startups dabei sind, dann haben wir auch hier im Bereich Quantum Computing einiges vorzuweisen. Und das liegt unter anderem daran, dass relativ früh schon relativ viel Geld in Quantum Computing geflossen ist, auch aus Deutschland. Seit 2020 ungefähr 2 Milliarden Euro, was für eine Technologie, die halt nicht gleich übermorgen das Zehnfache ausschüttet an Geld, was man reingesteckt hat, gar nicht so wahnsinnig wenig ist. Wir haben eine Reihe von Forschungseinrichtungen, zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft oder der Forschungsverbund Jülich, die in Instituten wie in Garching oder in Dresden weltweit führende Einrichtungen in diesem Feld sind, die zum Beispiel regelmäßig Publikationen haben, die die Fachwelt begeistern oder erschüttern. Deutschland also, das ist vielleicht auch ein schöner Punkt, mit dem man sich mal beschäftigen kann, gehört sehr eindeutig zur Spitzengruppe der internationalen Quantenwirtschaft, auch mit eigenen Startups, die international anerkannt sind, aber mit sehr, sehr guter Forschung und ziemlich solider technischer Infrastruktur sowie ernsthaften und sehr ambitionierten Plänen, die in diesem Bereich wirksam sind.
Das KI-Tool der Woche sind diesmal verschiedene Prompt-Techniken, die Halluzinationen verhindern. Halluzinationen entstehen bei der künstlichen Intelligenz, indem sie sich Dinge ausdenkt. Da hat dann die Google-KI empfohlen, Klebstoff in Pizzasauce zu mischen. Eine gefährliche Idee. In den USA erfand ChatGPT Gerichtsurteile und Zitate, was für einen Anwalt empfindliche Konsequenzen hatte, der die falschen Zitate in einem Plädoyer verwendete. Wie kann man Halluzinationen verhindern? Indem man genauer promptet. Die KI hat ein Weltwissen, das ihr antrainiert wurde. Genauer reagiert sie zumeist dann, wenn man ihr Spezialwissen über die zu lösende Aufgabe beifügt. Fachleute sprechen da von einem RAG-System, einer Sammlung von Dokumenten, aus denen sich die KI bedienen soll. Neben den hochgeladenen Daten sollte man dann der KI im Prompt explizit mitteilen, beziehe dich nur auf die hochgeladenen Dokumente, erfinde nichts hinzu. Oder? Bitte gib nur Fakten an, die du sicher belegen kannst. Wenn du dir unsicher bist, sage das. Das fokussiert die Maschine auf die Tatsachen und eine gewisse Ehrlichkeit bei Unsicherheit. Oder beschränke deine Antwort auf die direkt aus der Quelle ersichtlichen Informationen und interpretiere nicht. Das vermeidet Interpretation. Wenn irgendetwas unklar ist, kann man die Maschine auch selbst nach einem besseren Prompt fragen. Wie müsste dieser Prompt besser formuliert sein, damit keine Frage offen bleibt? Mach mir 5 Vorschläge. Oder man lenkt den Fokus auf Quellenangaben. Woher stammen die Informationen, die du gibst? Nenne die genauen Quellen und den Link. Teile deine Gedankenschritte oder die zugrunde liegende Logik deiner Antwort mit. Kann man die KI auch auffordern. Das macht den Denkprozess transparent. Oder formuliere deine Antwort nur dann neu, wenn sie durch die Quelle direkt gestützt wird. Das vermeidet Umformulierungen ohne Quellenbasis. Oder man fragt, welche Informationen fehlen denn wohl noch, um eine umfassende und sichere Aussage zu treffen? Also das sind immer wieder so Abwandlungen mit dem gleichen Ziel, Halluzinationen zu verhindern, und es ist meistens recht erfolgreich. Ist das, was du sagst, wirklich logisch und widerspruchsfrei? Das setzt eine Logik- und Konsistenzprüfung in Gang. Stelle keine Vermutungen an und fülle keine Lücken mit ausgedachten Informationen. Überprüfe deine Antwort auf Ungenauigkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten, bevor du sie gibst. Im Grunde weist man mit solchen Anweisungen die KI immer wieder darauf hin, sich an die Fakten zu halten. Das mag für uns Menschen selbstverständlich erscheinen, für die KI ist die entsprechende Ansage meist nötig. Die Maschine ist, wie häufiger schon erklärt, wie ein 14-jähriger Praktikant, dem man alles ganz genau erklären muss. Fachleute der KI steuern das noch etwas genauer mit einem Parameter namens Temperatur. Verwende eine Temperatur von 0,1, dann hält sich die KI sehr genau an die Vorgaben. Will man dagegen eine möglichst kreative Antwort, kommt eine Temperatur von 2,0 in Frage. Dann kann man Halluzinationen und möglichst abgedrehte Antworten erzwingen. Für manche Projekte, wie eine überraschende Wendung in einem Drehbuch für einen Thriller, kann das gelegentlich erwünscht sein. Für die meisten KI-Aufgaben im Büro ist dagegen eine kühle Temperatur hilfreich.
Okay, wir stehen in Deutschland also, was Quantum Computing angeht, so schlecht nicht da, auch wenn diese Technologie noch nicht so reif ist, wie man das gerne hätte. Aber was ganz konkret werden denn Quantencomputer bringen? Da kann man vielleicht anfangen mit einem nicht besonders detaillierten, aber nichtsdestotrotz ziemlich spannenden Zitat, ausgerechnet vom Google-Chef Sundar Pichai. Der hat nämlich gesagt, dass Quantencomputing die heutigen Supercomputer erscheinen lassen werden wie Abakusse, also wie irgendwelche Rechenschieber, die so ein paar kleine Holzplättchen aufgesteckt haben. Und diese Größenordnung von Fortschritt, die macht sich natürlich vor allem dort bemerkbar, wenn man ganz konkret die Potenziale des Quantum Computings anschauen wird, wo es um extrem große Datenmengen geht, die extrem schnell oder extrem gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Wenn wir uns zum Beispiel die Medikamentenentwicklung anschauen, wenn wir uns anschauen, dass bei der Medikamentenentwicklung Simulationen stattfinden, die heutige Supercomputer und auch heutige künstliche Intelligenzen immer noch Wochen, wenn nicht Monate kosten, weil bestimmte Moleküle getestet werden müssen in bestimmten simulierten Umgebungen in ihrer Wirkung, was bis hin zu der Zusammenfaltung von Eiweiß, dazu gibt es die KI AlphaFold, für die Google-Mitarbeitende im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen haben. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sind das heute immer noch sehr, sehr große Datenmengen und Simulationsräume, die mit Quantencomputern ziemlich sicher sehr viel schneller berechnet werden können. Ganz ähnlich ist das in der Materialforschung. KI hat in der Materialforschung schon Wunder bewirkt, vorsichtig gesagt. Es gibt künstliche Intelligenzen, die stoßen alle 5 Minuten 10.000 neue Materialien aus. Wir haben regelmäßig Meldungen, dass eine Vielzahl neuer Kristalle, die bis dahin gar nicht entdeckt worden sind, plötzlich durch KI entdeckt worden sind. Aber natürlich ist das erstmal die Produktion von so einer theoretischen Rohmasse. Am Ende sind dann von 10.000 Materialien vielleicht überhaupt nur 3 oder 4 sinnvoll. Was Quantum Computing machen könnte, ist, dass man vorne Anforderungen reinsteckt, das ist bei der KI auch schon so, und hinten kommt komplett designt die exakt zum Beispiel Metalllegierung oder die Verbindung raus, und es gibt unendlich viele Verbindungen auf unendlich viele Arten und Weisen, die eine bestimmte Eigenschaft hat. Wenn wir etwa das supraleitende Material, das ist übrigens auch eine technische Spezifikation von bestimmten Quanten, wenn wir so ein supraleitendes Material nehmen würden, das würde die Welt von heute auf morgen verändern. Warum? Weil supraleitend, wenn es bei Zimmertemperatur passieren würde, bedeutet, dass wir Strom komplett ohne Energieverlust um die Welt leiten könnten. Das heißt, wir hätten eine Stromleitung, wo man genau das Gleiche rausbekommt, was man reingesteckt hat. Und das wiederum wäre ein Effizienzwunder und würde mehr oder weniger alle Energieprobleme lösen. Um das zu erreichen, brauchen wir aber ein Material, nämlich ein Material, das Strom bei Zimmertemperatur ohne Verluste leitet. In extremen Minusbereichen, sagen wir mal minus 270 Grad, gibt es eine ganze Reihe von supraleitenden Materialien. Aber bei Zimmertemperatur haben wir da bis jetzt noch nichts gefunden. Das macht zum Beispiel diesen Teil der Materialforschung so spannend. Gleichzeitig sehen wir, dass bei Klimamodellen auch wegen der extremen Komplexität und der gigantischen Datenmengen, und es gibt ja auch immer mehr Daten, heutige künstliche Intelligenzen an ihre Grenzen stoßen. Die sagen dann entweder etwas vorher, was so nicht stimmt, oder sie haben viel zu langsame Kapazitäten, um diese gigantischen Datenmengen zu verarbeiten, sodass am Ende das tatsächlich benötigte Ergebnis so viel langsamer vorhanden ist, dass es nicht mehr so viel wert ist. In diesen Bereichen kann man sich gut vorstellen, dass Quantum Computing einen gigantischen Fortschritt ergibt. Ebenso wie bei der absoluten Basis, der Ausgangsbasis von künstlicher Intelligenz, nämlich dem Lernen. Gerade bestimmte Lernsituationen, gerade bestimmte Mustererkennungen könnten mit Quantum Computern extrem viel schneller vor sich gehen. Und das scheint tatsächlich erst der Anfang zu sein. Denn in ganz vielen Bereichen erkennen wir, auch dadurch, dass wir diese Quantenphysik noch gar nicht richtig verstehen, erkennen wir, dass man eigentlich sogar auf Quantencomputern die gesamte Digitalität neu denken könnte. Wie Computer funktionieren, könnte man eigentlich neu denken. Zumindest dann, wenn Quantencomputer etwas praktikabler werden und halt nicht wahnsinnige Energiemengen in absurden Situationen mit hochreinen Vakuum bei minus 273,4 Grad brauchen. Irgendwann könnte man zum Beispiel Quantum Machine Learning als eigenes Topic aufsetzen und dann eine andere Herangehensweise an Datenverarbeitung hinbekommen. Irgendwann könnte man KI-Systeme aufbauen, die quantenartig denken in dieser Gleichzeitigkeit. Irgendwann könnte man vielleicht klassische Sicherheitsmechanismen durch Quantensicherheitsmechanismen ersetzen, die dann gar nicht mehr knackbar sind. Die sogenannte Post-Quantum Cryptography. Diese ganzen Herangehensweisen, von denen es noch viel mehr gibt und viel mehr, die wir heute noch gar nicht erahnen, die offenbaren sich aber erst, wenn man mit Quantencomputern anfängt, sinnvoll zu arbeiten. Wir sind noch nicht ganz da, dass man bis auf ein paar Spezialaufgaben und bestimmte Hebel und Mechanismen, die auch theoretisch durchdacht werden können, mit Quantencomputern einen extremen Mehrwert erzeugen kann. Wir erkennen aber am Horizont bereits, dass es irgendwann so sein wird. Ich persönlich glaube, dass Quantum Computing in Verbindung mit künstlicher Intelligenz einen Fortschritt ergeben wird, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und zwar einen konkret messbaren Fortschritt. Ob es um Maschinen geht, die Dinge können, die wir heute nicht erahnen, ob es um bestimmte Grundgesetze der Wissenschaft geht, die wir bis heute nicht verstehen, ob es Zusammenhänge in dem Universum gibt, ob es bis in die Details hinein unseren Alltag nicht viel radikaler verändern könnte, als wir das im Moment denken. Das ist nicht nur eine Frage, die ich mir stelle, sondern eine, wo sehr viele Leute, die sich damit sehr gut auskennen, ziemlich überzeugt davon sind, dass an solche Anwendungen für Quantum Computing eine Art supercharged künstliche Intelligenz-Effekt haben wird. Wer weiß, vielleicht ist mit Quantum Computing sogar irgendwann eine KI möglich, die aus dem Stand eine richtig benannte Deutschlandkarte, Umrisskarte mit und inklusive der Namen der Bundesländer zeichnen kann. Ich wage es gar nicht zu hoffen. Ganz am Schluss sehen wir also, Quantum Computing wirkt in bestimmten Bereichen wie Magie, baut auf Dingen, die wir heute gar nicht erklären können, deren Effekte wir aber ausnutzen können. Es handelt sich um eine Form von Physik, die man als Blackbox begreifen kann. Wir wissen nicht, wie Quantenverschränkung genau funktionieren kann, aber wir können sie trotzdem ausnutzen. Wir wissen nicht, wie genau Superposition, also diese Gleichzeitigkeit von Zuständen, zustande kommt, aber wir können sie trotzdem ausnutzen. Und irgendwann hilft uns vielleicht absurderweise künstliche Intelligenz und Quantum Computing genau und besser zu verstehen, wie künstliche Intelligenz und Quantum Computing genau funktioniert. Ich würde euch deswegen einladen, euch mit diesem Thema optimistisch-kritisch auseinanderzusetzen. Ich würde euch einladen, tiefer in diesen Bereich hineinzuschauen, wenn ihr gewissermaßen die künstliche Intelligenz von übermorgen euch heute schon mal anschauen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Vorschläge habt, was in der Summer School oder in diesen Erklärepisoden noch alles erklärt werden könnte, dann tut das gerne auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die wir mit Tech-KI und Schmetterlinge haben, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel Instagram, zum Beispiel TikTok. Dort diskutiere ich persönlich auch gerne mit euch über diese vielen Neuerungen und was sie ganz konkret bedeuten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Okay, Tech-KI und Schmetterlinge, wo wäre ein Glossar besser aufgehoben als zum Thema Quantum Computing, wo, wenn man mit Leuten spricht, die sich damit auskennen, jeder zweite Satz komplett unverständlich ist, schon weil man die ganzen Fachbegriffe nicht versteht. Also folgt hier ein Glossar, eine Worterklärung der wichtigsten Worte rund um Quantum Computing. Es fängt an mit dem Bit. Das ist das klassische Rechenelement 0 oder 1, wie ein Lichtschalter, an oder aus, mehr geht nicht. Und genau dieses Bit wird abgelöst von dem gleichen Phänomen in der Quantenwelt, dem Qubit. Das Quantenbit, das Qubit, kann nämlich nicht nur 0 oder 1 sein, sondern auch beides gleichzeitig. Ungefähr wie eine Münze, die in der Luft rotiert, Kopf und Zahl zugleich. Der dritte Punkt ist die Superposition, die Überlagerung von Zuständen. Das ist nämlich genau dieser Fall, dass 0 und 1 durch ein Qubit gleichzeitig abgebildet wird. Das vierte ist die Verschränkung. Zwei Teilchen oder zwei Qubits sind so verbunden, dass die Messung des einen sofort den Zustand des anderen ergibt. Ungefähr so wie zwei Zauberwürfel, die egal wo auf der Welt immer synchron exakt dieselbe Seite anzeigen. Und ja, das ist so spooky, wie es sich anhört. Fünftens, die Interferenz. Das ist das Sortierprinzip der Quantenwelt. Richtige Antworten verstärken sich, falsche löschen sich aus. Sechstens, Dekohärenz. Das ist gewissermaßen der Todfeind aller Quantencomputer, wenn der empfindliche Quantenzustand durch Wärme, Magnetfelder oder Vibration oder irgendwas zerbricht. Man muss sich das vorstellen wie eine Art Soufflé, das schon beim kleinsten Luftzug in sich zusammenfällt. Siebtens, die Fehlerkorrektur. Techniken, um genau gegen diese Dekohärenz anzuarbeiten, ohne den Zustand direkt zu messen, weil dann würde ja gleich alles festgelegt. Achtens, das Quantengatter, das ist gewissermaßen die kleinste Rechenoperation im Quantencomputer. Das ist wie ein kleiner Befehl, ein einzelner Schritt in einem Rezept. Das ganze Rezept ist der Algorithmus und der einzelne Kochschritt im Rezept ist das Quantengatter. Neuntens, die Bloch-Kugel. Das ist eine Kugel, auf der alle möglichen Zustände eines Qubits dargestellt werden können. Das ist ungefähr wie ein Globus, auf dem jeder Punkt ein möglicher Zustand ist. So kann man grafisch versuchen festzulegen und anzuzeigen, wo genau welche Position eingenommen wird. Zehntens, die Quantum Supremacy. Das ist der Moment, in dem ein Quantencomputer eine Aufgabe schneller löst als jeder andere Supercomputer. Und das jetzt nicht nur in einer so Spezialsituation, wie wir das heute ja häufig in den Medien hören, sondern auch insgesamt. Elftens, der Q-Day. Das ist der Tag, an dem ein Quantencomputer plötzlich stark genug ist, unsere heutige Kryptographie komplett zu hacken. Zwölftens, die Post-Quantum-Kryptographie. Also Verschlüsselungen, die auch gegen Quantencomputer sicher sind. 13 ist Quantum Annealing. Das ist eine spezielle Quantenmethode für Optimierungsprobleme, die zum Beispiel die beste Route herausfindet. Das ist absolut non-trivial und eine klassische Aufgabe auch für künstliche Intelligenz. Und hier gibt es neue Ansätze, dieses sogenannte Paketbotenproblem, das auch in der Logistik eine Rolle spielt, mit Quantencomputern besser zu lösen. Ungefähr so wie Wasser, das von alleine den besten und schnellsten Weg ins Tal findet. Und 14. der Hilbertraum. Das ist ein abstrakter mathematischer Raum, in dem alle Quantenzustände beschrieben werden. Das ist wie ein gigantisches Koordinatensystem, in dem jede mögliche Kombination einen Punkt hat.